SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit neuer Literatur aus Amerika Latina, aus Lateinamerika und mit Katharina Borchert. Man wird erst zum Lateinamerikaner, wenn man Lateinamerika verlässt, erklärte die Autorin Guadalupe Nettel kürzlich in einem Interview mit der Taz. Wenn sie zum Beispiel in Frankreich erzähle, dass sie Mexikanerin sei, würde man sie gleich etwas zu Peru fragen. Wieso denn nicht? Das sei doch schließlich alles Lateinamerika. Das stimmt, bloß liegen halt zwischen Mexiko-Stadt und Lima schlappe 5000 Kilometer. Wir schauen in dieser Sendung genauer hin und besprechen die neuen Romane von Lina Meruane aus Chile und von Joaquim Maria Machado de Assis aus Brasilien, von Eduardo Rabassa und der bereits zitierten Guadalupe Nettel aus Mexiko. Außerdem stelle ich die Literaturzeitschrift Alba vor, Untertitel Lateinamerika lesen. Und zwar auf Deutsch, aber immer auch in den Originalsprachen, also auf Spanisch, Portugiesisch und auch mal auf antillianischem Englisch. Und ich spreche mit Frank Wegner, dem Lateinamerika-Lektor vom Surkamp Verlag. Die Musik dazu kommt vom Album Tango vom Ensemble Cuadro Nuevo. Plötzlich blind. Da denkt man vielleicht als erstes an Die Stadt der Blinden, den Roman von Nobelpreisträger José Saramago. In diesem Roman wurden die Bewohner einer Stadt fast allesamt blind. Was bei Saramago aber eher moralische Metapher ist, beschreibt Lina Meruane in ihrem neuen Roman ganz handfest, realistisch, medizinisch geradezu. Bei ihr ist es eine junge Chilenin, die in New York lebt und plötzlich eine Art Blutsturz in den Augen erlebt. Binnen einer Nacht kann sie nichts mehr sehen. Rot vor Augen heißt denn auch Lina Meruanes Roman. Und sie weiß genau, wovon sie schreibt. Hat sie eine vorübergehende Blindheit doch selbst einmal erlebt. Peter B. Schumann hat Rot vor Augen gelesen und Lina Meruane auch auf einer Lesung erlebt.
Krankheit als zentraler Romanstoff ist ein eher seltenes Phänomen in der lateinamerikanischen Literatur. Umso erstaunlicher ist das Œuvre der chilenischen Schriftstellerin Lina Meruane, denn sie hat körperliche Gebrechen zum Hauptthema von gleich drei Büchern gemacht. Diabetes in Fruta Podrida, verdorbene Frucht, Blindheit in Sangre en el Ojo, Rot vor Augen, und der von diversen Krankheiten befallene Körper in Sistema Nervioso, Nervensystem, ihrer neuen, gerade in Berlin vollendeten Publikation. Diese obsessive Auseinandersetzung der Autorin mit dem Körper hat biografische Ursachen.
Ich bin Diabetikerin seit meiner Kindheit. Die Krankheit hat mein Leben bestimmt und ich glaube, dass meine Vitalität darin ihren Ursprung hat. Als der Diabetes entdeckt wurde, war ich 6 Jahre alt und dem Tod nahe. Es ist deshalb eine Krankheit mit vielerlei Bedeutung für mich und sie ist in der Literatur kaum behandelt worden. Das Gleiche gilt auch für den Verlust der Sehkraft, der bei mir glücklicherweise nur kurz andauerte.
Außerdem stammt die 48-jährige Lina Meruane aus einer Arztfamilie italienischen und palästinensischen Ursprungs. Das Medizinische war ihr von Kindesbeinen an vertraut, denn darüber wurde ständig gesprochen. Die medizinische Sprache beherrschte ich sogar noch vor dem Spanischen. Das erklärt auch ihr leidenschaftliches Interesse am Körper und die detailgenaue Darstellung einer Erblindung in ihrem neuen Roman, die sie wie ihre eigene beschreibt.
Da war ein Feuerwerk durch meinen Kopf gegangen. Doch nicht Feuer sah ich, sondern Blut, das sich in meinem Auge ergoss. Blut, so erschaudernd schön, wie ich es nie zuvor gesehen hatte. So ungeheuerlich, so erschreckend. Mein Blut sprudelte, doch nur ich nahm es wahr. In aller Deutlichkeit sah ich, wie das Blut gerann, sah, dass sich der Druck erhöhte, dass mir schlecht wurde, sich mein Magen umdrehte, der Brechreiz kam. Und dennoch, ich richtete mich nicht auf, rührte mich keinen Millimeter, versuchte nicht einmal zu atmen, während ich dem Schauspiel beiwohnte. Denn das sollte das Letzte sein, was ich sehen würde in dieser Nacht mit diesem Auge. Blut von einem tiefen Schwarz.
Lucina, die Ich-Erzählerin, erlebt dies in dem Roman rot vor Augen. Sie gleicht in manchen Aspekten ihrer Autorin. Auch sie stammt aus Chile, ist Schriftstellerin und lebt in New York. Sogar ihr Nachname ist derselbe, Meruane. Und dennoch ist sie kein Abbild ihrer Schöpferin. Auf einer Party erleidet diese Lucina den beschriebenen Blutsturz im Auge. Die Welt verschwindet allmählich aus ihrem Blick. Sie erblindet bald darauf, auch auf dem anderen, und muss von nun an versuchen, ihr abrupt verändertes Leben neu zu ordnen. Dabei hilft aufopfern Ignacio, ihr Freund und nun ihr Wegweiser durch die verdunkelte Wirklichkeit. Sie fliegen nach Chile, um Lucinas Familie zu besuchen. Auch ihre Eltern sind Ärzte. Mit solchem autobiografischen Material spielt die Autorin in dieser fiktionalen Geschichte, die nicht die ihre ist, jedoch einen autofiktionalen Kern besitzt. Außerdem ist die blinde Lucina eine nicht gerade sympathische Figur.
Normalerweise sind die Frauen in der Literatur von irgendjemandem abhängig, wenn sie krank werden oder Fähigkeiten verlieren. Sie werden als gute, umgängliche Menschen geschildert. Gegen dieses weibliche Stereotyp habe ich Lucina gestaltet. Sie ärgert sich über ihr Schicksal und verändert sich dadurch, wird immer gewissenloser. Anfangs empfindet der Leser oder die Leserin Sympathie für sie, verliert sie jedoch mit der Zeit.
Andererseits reift in der auf sich zurückgeworfenen Blinden allmählich ein Erkenntnisprozess. Sie sieht manches mit neuer Klarheit. Ihre Mutter, eine Ärztin, die sie unter allen Umständen zu einer hoffnungslosen Operation in Chile zwingen will. Die politischen Verhältnisse in ihrem Heimatland Jahrzehnte nach dem Putsch von 1973 sowie ihre Lebenssituation in den USA. Und nicht zuletzt ihre kreativen Möglichkeiten als Autorin.
Sogar jetzt, sogar hier, sogar in diesem Absatz bekenne ich, dass es nicht schwer war, mit dem Schreiben aufzuhören. Viel mühseliger war es, einen Stift zu finden, ihn mit den Fingern zu umklammern, zu wissen, dass schiefe Wörter auf die Seite fallen würden, selbst für Ignacio unlesbar. Denn je schwärzer die Welt wurde, desto mehr blieb auch alles, was zu ihr gehörte, im Dunkeln. Nun ergänzten mir Stimmen das Ungesehene oder lasen für mich unermüdlich. Geliehene Romane zu hören, setzte vorübergehend die Angst außer Kraft, nicht schreiben zu können, und verdrängte den Gedanken an das, was ich nicht schrieb, was ich nie schreiben würde.
Lina Meruane, die Literaturwissenschaftlerin, hat ihre dramatische Geschichte in kurze Kapitel gegliedert und jedes bis zu einem eigenen Spannungspunkt entwickelt. Dort bricht sie ab und nimmt einen neuen Erzählfaden auf. Dieser rasche Wechsel erhöht die Dynamik des Geschehens.
Für mich ist die Struktur eines Buches wichtiger als die Geschichte, denn darauf basiert die Erzählung. Doch diese ist eher zufällig entstanden, weil ein Herausgeber mich um einen Text über Krankheiten bat, 20 Seiten, die aus szenenartigen Kapiteln bestanden. Daraus entwickelte sich die Struktur der sehr kurzen Episoden, die Schlag auf Schlag folgen. Jeder einzelne hat ein emotionales Zentrum.
Doch im Grunde dreht sich alles nur um die Ich-Erzählerin, die erblindete Lucina. Für sie hat Lina Meruane eine expressive, auf das Wesentliche verdichtete Sprache gefunden, für ihre Empfindungen, ihre Gefühlsausbrüche, ihre Egozentrik, ihre Gewissenlosigkeit gegenüber ihrem Freund Ignacio und für das Bedürfnis der beiden nach Liebe, dem Lebenselixier, dem sich auch Lucina unbehindert hingeben kann und das für sie einen Moment der Freiheit bedeutet. Wie in dieser metaphorischen Szene.
Zwischen uns klaffte wie ein tiefer Schnitt die Mahnung des Arztes, die ärztliche Warnung vor der Gefahr, Ignacios Horror, ich könnte erneut bluten, meine Augen könnten platzen. Aber Ignacio, flüsterte ich, das ist schon geschehen, ich bin schon voller Blut. Lass dich mit mir fallen, sagte ich, zu allem entschlossen, sagte es wie eine Risikosportlerin am Gummiseil, bereit, mich von einer besonders hohen Brücke herunterzustürzen, einfach auf gut Glück. Doch mein Gurt war nicht sicher. doch sein Herz war anfällig. Doch mitgerissen von meinem Sprung schloss Ignacio die Augen, biss die Zähne zusammen und bat mich, in der Luft wenigstens keine Drehungen zu vollführen.
Mit Rot vor Augen gelingt es Lina Meruane auf einzigartige Weise, das Thema Krankheit als Romanstoff in der lateinamerikanischen Literatur zu verankern und sich zugleich als eine außerordentliche Schriftstellerin zu beweisen. Das vermag vorzüglich die sensible Übersetzung von Susanne Lange zu vermitteln.
Peter B. Schumann besprach Lina Meruanes neuen Roman Rot vor Augen. Susanne Lange hat ihn aus dem Spanischen übersetzt. Erschienen ist er im Arche Verlag. In den 60er und 70er Jahren erlebte die lateinamerikanische Literatur einen echten Boom. Der Bestseller 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez gab 1967 sicherlich den Startschuss. Weltweit sollen seither über 30 Millionen Exemplare verkauft worden sein. Mario Vargas Llosa und Isabel Allende folgten auf dem Fuße. Mit einem Mal war ein Drittweltkontinent erstklassig geworden in der Literatur. Wie aber ist es heute? Der Boom ist schon ein Weilchen vorbei. Was und wie schreiben lateinamerikanische Autoren aktuell? Welche Bücher gelangen noch zu uns und auf welchen Wegen? Darüber will ich sprechen mit Frank Wegner. Er ist Programmleiter für internationale Literatur beim Surkamp Verlag und hat in seiner Arbeit einen Lateinamerika-Schwerpunkt. Guten Tag, Herr Wegner.
Guten Tag.
Ja, ich sagte es schon, der enorme Boom der lateinamerikanischen Literatur, also der Boom der 60er, 70er Jahre, der scheint erstmal vorbei. Nehmen Sie das auch so wahr?
Ja, das nehmen wir gesamthaft auch so wahr, allerdings schon seit vielen Jahren. Das lässt sich natürlich vor allem an den Zahlen auch zeigen, wie viele Titel lateinamerikanischer Provenienz werden übersetzt, in wie vielen Exemplaren und Auflagen verkaufen sich diese Bücher, aber auch wie sehr wird das presseseitig aufgegriffen, wertgeschätzt, besprochen. Also das ist ein trauriger Trend, muss man sagen. Überspitzt könnte man meinen, dass man ein echtes, wirkliches Interesse an Lateinamerika gar nicht mehr voraussetzen kann. Das heißt nun aber wiederum nicht, dass es nicht doch punktuell ein Interesse an lateinamerikanischen Autorinnen und Autoren gäbe. Das hat dann aber nach meinem Dafürhalten weniger damit zu tun, dass es sich um lateinamerikanische Autoren handelt und mehr damit, dass es sich um Schriftsteller handelt, die originelle, eigensinnige Schreibprojekte betreiben. Also der Boom ist vorbei. Die positive Lesart ist, das hat der Literatur Lateinamerikas zu breiter Sichtbarkeit verholfen. Und vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass das vorbei ist, weil wir darüber dann jetzt die Möglichkeit haben, nochmal neu oder anders auf diesen Kontinent zu schauen und zu bemerken, was da wirklich gerade geschieht.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum dieser Boom vorbei ist? Schreiben die lateinamerikanischen Autoren einfach weniger gute Bücher? Oder hat es vielleicht auch etwas mit dieser Revolutionsromantik zu tun, die viele Linke ja auch in den 60er Jahren hatten, wenn sie nach Lateinamerika blickten?
Ja, warum ist die Gruppe 47 vorbei? Also ich glaube, es gibt bestimmte Konstellationen, die sind sinnvoll, die sind tragfähig und ergiebig und irgendwann nicht mehr. Irgendwann sind gewisse Ästhetiken einfach ausbuchstabiert oder veraltet, obsolet. Sie passen nicht mehr in die Zeit, sie schließen nichts mehr auf. Und dieser ganze Boom, das ist ja nun auch wirklich schon ein bisschen her. Und irgendwann kommen eben Jüngere, die es anders sehen oder etwas anderes wollen. Und ich glaube, wie Sie andeuten, es hat mit der Unmöglichkeit gewisser politischer Projektion vielleicht auch zu tun. Ja, also inzwischen sind Revolutionen gescheitert. Wir haben Militärdiktaturen gesehen, wir haben den Neoliberalismus triumphieren sehen. Das führt zu krassesten Ungleichheiten in vielen Ländern. Wir sehen die Gewalt. Denken Sie an die mexikanischen Drogenkriege. All das zeitigt Ernüchterung und vor allem aber auch veränderte Existenzbedingungen. Und daraus entsteht dann vermutlich auch das Bedürfnis nach einer anderen Literatur.
Sie sagten gerade, Ästhetiken könnten auch ausbuchstabiert sein, da zitiere ich Sie gerade. Damals in den 60er, 70er, auch noch 80er Jahren war ja die lateinamerikanische Literatur häufig mit dem Etikett magischer Realismus verknüpft. Also da traten dann Geister auf und Tote, da wurde viel halluziniert und geträumt. Es gab immer noch eine Realität neben der Realität. Wie erklären Sie sich, dass damals solche Geschichten bei uns so gut ankamen?
Also ich kann mir vorstellen, dass es von hier aus betrachtet sowas wie das Projekt der Wiederverzauberung vielleicht einer erkalteten Welt ist. Ja, die Entdeckung einer fremden, einer unbekannten Welt, die auf irgendwie doch noch aparte Weise exotisch ist. Das Wunderbare, von dem der franco-kubanische Schriftsteller Carpentier gesprochen hat, das Ganze dann in der massenmarkttauglichen Aufbereitung Garcia Marquez, also so ein kräftiges, deftiges, beherztes Erzählen, Sex und Crime, epischer Atem. Überspitzt gesagt, halt nicht so hormonschwaches, zerebrales Zeug wie das, was zeitgleich in Europa erscheint. Und diese hier dann neuartige, ungekannte Schreibweise, das hat so was leichtfüßig, archaisch-mythisches und zugleich modernes, verbindet das irgendwie auf eine sehr schön lesbare Weise. Da passieren zauberhafte Dinge und ich glaube, das hat dann einfach so einen Nerv getroffen, europäische Sehnsüchte bedient, vielleicht gerade nach 1968, also im Grunde so utopische Gegenwelten, die da aufscheinen.
Auch heute noch werden ja einige der damals schon sehr beliebten Autoren immer noch geschätzt. Mario Vargas Llosa bekam zum Beispiel 2010 gerade erst den Literaturnobelpreis und ist auch ein fester Suhrkamp-Autor. Und Isabel Allende ist ebenfalls eine Suhrkamp-Autorin. Nächsten Monat erscheint ihr neuer Roman »Ein unvergänglicher Sommer« bei Ihnen im Verlag. Würdigt man diese Autoren aus alter Gewohnheit?
Nein, aus Begeisterung natürlich. Also Gewohnheit, also so eine anämische Haltung, das kann man sich zu den eigenen Büchern als Publikumsverlag heute unter den gängigen Marktbedingungen überhaupt gar nicht leisten. Also wir haben, wie Sie sagen, wir haben von beiden das gesamte belletristische Oeuvre übersetzt und halten es vorrätig, haben es lieferbar. Und beide sind ja übrigens auf ihre jeweilige Weise auch geradezu profilbildend für unseren Verlag. Unsere programmatische Maxime lautet, wir verlegen keine Bücher, sondern Autoren. Im Falle von Vargas Llosa sind das 23 Romane inzwischen. Allende, im Herbst kommt der 23, ein unvergänglicher Sommer, Sie haben es gerade erwähnt. Und das sind Autoren, wir sind stolz und dankbar, dass wir ihre Romane verlegen können und dürfen. Denn beide schreiben unfassbar gute Bücher, die ein großes, breites und vielgestaltiges Publikum ansprechen.
Sie verlegen Autoren, sagten Sie gerade. Und Sie verlegen ja auch neue Autoren aus Lateinamerika. Also Samantha Schweblin zum Beispiel aus Argentinien oder Daniel Galera aus Brasilien, Rodrigo Hasbun aus Bolivien und Alejandro Zambra aus Chile. Heute wehren sich ja Autoren aus Lateinamerika gegen diesen Stempel magischer Realismus. Gibt es ihn in den neueren Büchern denn gar nicht mehr?
Gibt es bestimmt. Es gibt ja immer alles, auch den magischen Realismus noch. Und der ist natürlich insofern interessant, als das eine maßgebliche und genuin lateinamerikanische Erzählweise war. Aber ich glaube, heute ist sie eher eine unter verschiedenen möglichen Erzählweisen. Und die angesprochene Autorenschar, die gehören ja allesamt einer jüngeren Generation, also Geburtenjahrgänge, ich glaube 75 bis 79 an, die würden den magischen Realismus vermutlich für ihr eigenes schriftstellerisches Selbstverständnis ästhetisch und intellektuell unerheblich finden und sich allenfalls darüber wundern, dass diese Zuschreibung, diese Etikettierung, diese Gleichsetzung Lateinamerikas mit dem magischen Realismus sich so hartnäckig hält.
Ja, Etiketten sind langlebig. Worüber schreiben die Autoren denn stattdessen? Ist natürlich schwierig, die jetzt alle, die ich auch nannte, in einen Topf zu werfen. Also ab und zu fällt mir auf, dass immer noch alte Diktatoren oder Zeiten, in denen Diktaturen herrschten, aufgearbeitet werden. Stimmt dieser Eindruck?
Der stimmt auch. Ich glaube, sie schreiben über alles Mögliche, aber eben nicht zwingend nur lateinamerikanische Themen oder auf eine lateinamerikanische Weise, was auch immer das dann sein mag. Es gibt historische Stoffe, es gibt radikal gegenwärtige Themen, da wird autobiografisch geschrieben, autofiktiv, exofiktiv. Es geht um gewalttätige Wirklichkeiten, man findet empfindsame Introspektionen. Das alles findet man aber, mir scheint, man findet das vor allem unter Bedingungen erhöhter Experimentierfreude. Es gibt in der Tat sehr, sehr viel. Und ich glaube, was all diese Autorinnen und Autoren eint, ist so eine hybride Sozialisation. Ich glaube, das Gros der Genannten, die würden sich eigentlich eher als Autoren von Weltliteratur in so einem buchstäblichen Sinne betrachten. Die sind ja alle mit Internet und Fernsehen groß geworden und nicht in völlig abgeschirmten lokalen Kontexten. Und ich lese viele dieser Bücher eigentlich als Versuche, lokale und regionale Fragestellungen in so einen literarischen Diskurs zu übersetzen, der überall gelesen werden kann. Ja, ob jetzt in Neu-Delhi, Berlin oder in Lagos, Nigeria. Also das ist wirklich der Versuch, zum Teil globale Literaturen zu schreiben. Es sind natürlich lateinamerikanische Autoren per Sozialisation, per Provenienz, aber zugleich bestehen sie offen in der Welt und es sind sehr, sehr viele Einflüsse, die sich dann hybrid überlagern.
Auffällig finde ich ja auch, und das sieht man auch an den Büchern in dieser Sendung, dass die Geschichten, die die lateinamerikanischen Autoren schreiben, nicht ausschließlich in Lateinamerika spielen, sondern auch in vielen anderen Ländern. Wie tun Sie denn eigentlich tolle Titel auf, die Sie auch bei Surkamp verlegen können? Reisen Sie selbst in der Welt herum, also zu den Buchmessen, oder kommt die Welt ja zur Frankfurter Buchmesse ohnehin hier zu uns und da kann man dann Bücher kaufen, Lizenzen kaufen?
Ja, beides und noch viel mehr. Also Surkamp hat ja eine sehr reiche und sehr kräftige Tradition, Lateinamerika, die spanischsprachige Welt, zu publizieren, zu zeigen, sichtbar zu machen. Ich darf das so vollmundig sagen, weil das mehrheitlich das Verdienst meiner Vorgänger ist und nicht meines. Wir haben einen Scout, wir haben jemand, der sitzt in Barcelona und der macht von morgens bis abends nichts anderes, als zu schauen, was es gibt, was da Neues entsteht und uns darauf aufmerksam zu machen. Ein paar von uns bei Surkamp, wir lesen natürlich Spanisch, wir begeistern uns für die Sachen. Wir speisen das dann in die unterschiedlichen Programmbereiche ein. Und das ist vor allem ein über die Jahre und Jahrzehnte gewachsenes Netzwerk. Wir fahren viel rum. Wir sind in London im Frühjahr, wir sind im Herbst in Frankfurt. Wir sind vor allem dann unterm Jahr in Barcelona und Madrid. Es gibt eine wichtige Herbstmesse in Guadalajara, da fahren wir hin. Manchmal fahren wir nach Bogotá und wichtiger wird auch New York als Dreh- und Angelpunkt für die Vermittlung von lateinamerikanischer Literatur. Da fahren wir auch hin.
Ja, Sie sagten gerade Barcelona und auch Madrid. Da sitzen ja wirklich viele spanischsprachige Verlage, die auch viele Autoren aus Lateinamerika verlegen. Warum publizieren die eigentlich traditionellerweise in Spanien und ist das heute noch genauso wie früher?
Ja, das ist genauso wie früher. Für die Autorinnen und Autoren aus Lateinamerika haben die Verlage in Barcelona und Madrid, die spanischen Verlage, eine eminent wichtige Bedeutung, weil das ist in der Regel das Nadelöhr, durch das sie müssen und übrigens auch, wenn sie im eigenen Land die gebührende Aufmerksamkeit erfahren wollen. Also das geht da immer noch gut kolonial über Bande. Spanien spielt für die spanischsprachige Welt eine große Rolle zunehmend, das deutete ich gerade an. Auch New York, also die größte Gruppe in Spanien, worüber dann eben die spanischsprachige Welt in Europa zunächst sichtbar wird, die hat ihren Sitz in New York und der Mann, der in New York an der Spitze sitzt, der berichtet an seinen Vorstandsvorsitzenden, der seinerseits im ostwestfälischen Gütersloh sitzt. Also das ist Penguin Random House. Und da deuten sich so ein bisschen die Macht- und Dominanzverhältnisse an.
Als besonders literaturaffin oder auch literaturstark in Lateinamerika gelten, ich sag mal traditionellerweise, Argentinien und Mexiko. Das hat auch was mit der Alphabetisierungsrate zu tun und auch mit der Infrastruktur aus Verlagen und Buchhandlungen. Ist das heute auch noch so, dass Mexiko und Argentinien so die literarisch stärksten Länder in Lateinamerika sind?
Also es sind sehr, sehr starke Länder literarisch, das muss man auf alle Fälle konstatieren. Ich würde Kolumbien und Chile noch hinzuzählen und dann in zweiter Instanz auch Brasilien und Peru. Dort leben Vielzahl von Autoren und Autoren, das sind vitale, aufregende Szenen. Sie haben die Gründe gerade geschildert, also das sind Institutionen und Netzwerke und solche Gemengelagen, Strukturen von Öffentlichkeit, die das sehr befördern. Und es ist natürlich auch eine Frage von Handelsstrukturen und der Verbreitung des Verlagswesens. Interessant ist, literarisch stark ist Uruguay. Das denkt man gar nicht, ein kleines Land. Über den Fluss von Buenos Aires sind sie in Montevideo und dort wird sehr, sehr viel gelesen. Es gibt eine ganze Reihe von namhaften Schriftstellern. Nicht nur Juan Carlos Onetti, sondern auch jemand wie Carlos Maria Dominguez, ein Autor der mittleren Generation. Also dort gibt es eine große Tradition bei gleichzeitiger fast Nicht-Existenz von Handelsstrukturen. Das ist eine ganz spannende Situation dort.
Sie nannten auch gerade noch Brasilien. Das interessiert mich auch noch zum Abschluss dieses Gespräches. Wie steht eigentlich Brasilien im lateinamerikanischen Kontext da? Das ist ja nun das einzige portugiesischsprachige Land und es scheint immer so ein bisschen außen vor zu sein. Wie gehen Sie mit Brasilien um bei Surkamp?
Ich glaube, dass Brasilien eine Art Alleinstellung hat aus dem Grund, den Sie nennen. Das ist ein sprachlicher Grund. Das sind zum Teil auch natürlich andere Traditionen, die darüber stark oder spürbar werden. Brasilien spielt traditionell eine große Rolle für uns, für unseren Verlag. Es gab ja 2013 den Messeschwerpunkt. Das haben wir sehr, sehr breit zelebriert, unsere Brasilienbegeisterung, sowohl mit Backlist-Titeln, die wir neu verfügbar gemacht haben, als auch mit einer ganzen Reihe von neuen Autoren. Daniel Galera hatten sie genannt. Also Brasilien spielt eine Rolle, ist gesamthaft gesehen jetzt auf dem deutschen Markt eher rückläufig, aber wir halten sehr daran fest, weil wir glauben, dass das zumal im Bereich der Literatur ein sehr, sehr spannendes Land ist.
Und bei uns im Lesenswert-Magazin geht es tatsächlich gleich auch weiter mit Brasilien. Doch zunächst einmal ganz herzlichen Dank an Frank Wegner für dieses Gespräch. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Über lateinamerikanische Literatur sprach ich mit Frank Wegner, Programmleiter für internationale Literatur beim Surkamp Verlag in Berlin, hier auf SWR 2. Das Gespräch können Sie auf unserer Homepage swr2.de auch nochmal nachhören. Und jetzt ab in die Lusophone, in die portugiesischsprachige Welt, ab nach Brasilien. Wir stellen Ihnen jetzt frisch übersetzte Erzählungen von einem brasilianischen Klassiker vor. Joaquim Maria Machado de Assis heißt er. 1839 wurde er in Rio de Janeiro geboren, 1908 ist er gestorben. Dazwischen liegen 69 Lebensjahre und ein enormer sozialer Aufstieg. Denn Machado de Assis Großeltern waren noch Sklaven. Sie wurden irgendwann freigelassen, lebten aber weiter in ärmlichen Verhältnissen. Machado de Assis Mutter war Wäscherin, sein Vater war Anstreicher. Er selbst machte eine Ausbildung zum Schriftsetzer, wurde dann Journalist und kam so zum Schreiben. Wer hätte gedacht, dass aus dem armen Jungen einst ein berühmter Autor und der erste Präsident der brasilianischen Akademie für Sprache und Dichtung werden sollte? Das babylonische Wörterbuch heißt sein jetzt ins Deutsche übertragener Erzählband. Eva Kanowski stellt ihn vor.
Er nahm die Mächtigen aufs Korn und entlarvte die Camouflage der Unterdrücker. So begründete die Darmstädter Jury ihre Wahl von das babylonische Wörterbuch zum Buch des Monats Juni. Er, das ist der brasilianische Autor Joaquim Maria Machado de Assis. Und man kann der Jury nach der Lektüre des babylonischen Wörterbuchs nur Recht geben. Da ist zum Beispiel die Geschichte Evolution, eine der 13 Erzählungen des Bandes. Sie schildert besonders lebhaft, wie die Mächtigen, in diesem Fall die Politiker, ihre Untertanen täuschen. Inácio erzählt darin in der Ich-Form von seinen Erlebnissen mit Benedito, einem Mitvierziger, den er auf einer Kutschfahrt kennenlernt. Benedito sollte ihn schamlos ausnutzen, einzig und allein, um politische Karriere zu machen. Die beiden tauschen sich über den Fortschritt aus, den die Eisenbahn für Brasilien bedeutet, und er greift auch, wie in vielen seiner Romane und Erzählungen, die gesellschaftliche Diskussion um die Bedeutung des Fortschritts für Brasilien auf. Diese Debatte flammt im Übrigen bis heute immer wieder auf. Nicht zuletzt hat sich das Land den Fortschritt, Progresso, sogar seit 1889 auf der Nationalflagge verordnet. Die Erzählung Evolution ist, wie fast das gesamte Werk des 1839 geborenen Machado de Assis, universell gültig, auch über seine Entstehungszeit hinaus. Die Erzählung Alexandrinische Geschichte etwa könnte heute geschrieben worden sein, setzt sie sich doch mit Tierversuchen und Sadismus auseinander. Im ägyptischen Alexandria im 4. Jahrhundert vor Christus streiten sich die griechischen Philosophen Stroibus und Phintias darum, ob das Trinken von Mäuseblut den Menschen zum Dieb machen kann.
Stroibus sperrte die Mäuse in Käfige. dann legte er eine nach der anderen unters Messer. Als erstes wickelte er seinem Probanden einen Streifen Stoff um Schnauze und Pfoten, sodann band er ihn mit Riemen an Hals und Beinchen auf dem Operationstisch fest. Als das getan war, setzte er zum ersten Schnitt in die Brust an. Langsam und ebenso langsam senkte er das Messer in den Körper bis ans Herz, denn er war der Ansicht, ein schneller Tod verunreinige das Blut und vernichte dessen Wirkprinzip.
Die alexandrinische Geschichte aus dem Jahr 1884 stellt nicht nur die im damaligen Brasilien aufkommende blinde Wissenschaftsgläubigkeit, sondern auch den nach wie vor weit verbreiteten Aberglauben in Frage. Der Autor macht sie beide durch Überzeichnung lächerlich. Die Mehrheit der Geschichten spielt in Brasilien und oft in Machado de Assis Heimatstadt Rio. Doch sie führen ihn auch ins alte Ägypten, ins orientalische Siam oder sogar auf die Arche Noah. Ganz gleich wo und in welchem Jahrhundert er sie ansiedelt, es gelingt ihm immer wieder ganz wunderbar, fragwürdige menschliche Verhaltensweisen sowie politische und gesellschaftliche Missstände aufs Korn zu nehmen. Er ist der wohl wichtigste literarische Chronist des brasilianischen Übergangs in die Moderne und ein Seismograph für die Reibungen zwischen archaischem Agrarstaat und sich modernisierendem städtischen Leben. Seine große Kunst besteht jedoch darin, die Essenz aus diesen Konflikten herauszufiltern. Er macht die ihnen zugrunde liegenden menschlichen Strukturen sichtbar. Neid, Gier, Machtstreben oder Eifersucht beispielsweise existieren überall und das seit Menschengedenken. Und das zeigen Machado de Assis Geschichten. In seinem ausführlichen Nachwort zu Machado de Assis Band geht der Literaturwissenschaftler Manfred Pfister auf die Biografie des afro-brasilianischen Schriftstellers ein. Vor allem widmet er sich der enormen Bandbreite an literarischen Stilmitteln und Formen sowie der besonderen Aufmerksamkeit für Details und Mehrdeutigkeit, die sein Werk auszeichnen. Der Erzählband mit seinen 13 Geschichten, von denen 9 erstmals ins Deutsche übersetzt wurden, ist ein Beleg dafür. Die obendrein fast immer von unterschwelligem Humor gekennzeichneten Geschichten kommen als Vortrag oder Reisebericht, als Legende, Anekdote, Variante der Bibel, mythische Erzählung oder als orientalisches Märchen daher, wie die Akademien von Siam.
Warum gibt es Männer, die weiblich und Frauen, die männlich sind?
Fragen sich darin die Wissenschaftler Siams und prompt schlüpft die Seele des ausgesuchte Weiblichkeit verströmenden jungen Königs für eine Weile in die Gestalt seiner männlich anmutenden schönen Geliebten und umgekehrt. Wohlgemerkt, Machado de Assis schrieb keinen Beitrag zur heutigen Geschlechterdebatte, sondern eine Erzählung für einen Sammelband des Jahres 1884. Er dürfte die durch den Machismo geprägte damalige bessere Gesellschaft seiner Heimatstadt Rio einigermaßen schockiert haben. Aber Tabubrüche waren bei Machado de Assis selbstverständlich. 1899 schrieb er die Geschichte, die dem Band ihren Titel gibt, das Babylonische Wörterbuch. Lange vor der russischen Oktoberrevolution und der Pervertierung der sozialistischen Systeme zur Diktatur erzählt die Fabel vom einfachen Böttcher Bernardino, der seinen König absetzt, weil der Thron der Masse gehöre.
Als Bernardino siegestrunken und umjubelt in den Palast einzog, musste er allerdings feststellen, dass auf dem Thron nur Platz für einen Einzelnen war. Der Böttcher löste dieses Problem, indem er selbst den Thron bestieg. »In mir«, donnerte er, »seht ihr die gekrönte Masse«, ich bin ihr, ihr seid ich.
Man kann es sich schon denken, Bernardino mausert sich zum Tyrannen. Es geht Machado de Assis hier wie so oft einerseits darum zu brandmarken, wie Macht korrumpiert. Er lässt aber auch die Macht des Tyrannen an der Liebe sowie an der Macht des Wortes scheitern. Es ist ein Dichter, der es schließlich schafft, Bernardinos tyrannischer Allmacht Grenzen zu setzen. Die Erzählsammlung Das Babylonische Wörterbuch hätte durchaus umfangreicher sein und noch mehr der über 200 Erzählungen des Autors aufnehmen dürfen. Nur wenigen Schriftstellern gelingt es wie ihm, elementare Fragen der menschlichen Existenz sowie des aktuellen gesellschaftlichen Miteinanders aufzuwerfen und dabei gleichzeitig damals wie heute bestens zu unterhalten, ja sogar zum Lachen anzuregen. Und das, obwohl Joaquim Maria Machado de Assis bereits vor 110 Jahren in seiner Heimatstadt Rio verstarb.
Das Babylonische Wörterbuch heißt die Erzählsammlung von Joaquim Maria Machado de Assis. Der Band steht übrigens auch auf der aktuellen SWR-Bestenliste. Marianne Gareis und Melanie P. Strasser haben die Geschichten aus dem brasilianischen Portugiesisch übersetzt. Erschienen sind sie im Manesse Verlag. Sie hörten eine Rezension von Eva Kanowski. Hunderttausende von Angestellten bevölkern täglich die Straßen Berlins. Dies schrieb 1930 Siegfried Krakauer in seiner berühmten Studie über die Angestellten. Und doch ist ihr Leben unbekannter als das von primitiven Völkerstämmen. Der Angestelltenroman ist seither ein eigenes belletristisches Subgenre, ein sehr interessantes noch dazu. Schließlich ist der Angestellte ein sonderbares Wesen, oder? Wie lebt er? Was denkt er? Das hat sich auch der mexikanische Autor Eduardo Rabasa gefragt. In seinem neuen Roman nimmt er die Angestellten unserer Zeit unter die Lupe und weitet das Ganze leicht ins Groteske aus. Der schwarze Gürtel heißt sein Roman und Karin Hutzler hat ihn gelesen.
Geschäftliche oder private Schwierigkeiten? Dann ist Fernando Retencio gefragt. Bei der Consulting-Firma Soluciones entwickelt er Lösungen für Probleme der Kunden. Und dabei ist ihm fast jedes Mittel recht. Der mexikanische Autor Eduardo Rabasa hat in seinem zweiten Roman Der schwarze Gürtel einen Anti-Helden geschaffen. Fernando, Anfang 40 und karrierefixiert, ist grob, hochmütig, krankhaft eifersüchtig, alkohol- und tablettenabhängig. Keine einzige positive Charaktereigenschaft lässt sich auf den 397 Seiten des Romans feststellen. Damit zeigt sich schon ein Grundproblem. Nahezu alle Figuren in diesem Roman sind wenig komplex. Man versteht schnell, wer sie sind und was sie antreibt.
Die Problemlösungen, die zum schwarzen Gürtel führen, werden mein einziger Lebensinhalt sein.
Mit dieser Haltung folgt Fernando Retencio dem neoliberalen Gedanken der maximalen Effizienz. Der schwarze Gürtel ist die höchste Auszeichnung von Soluciones. Im Foyer der Firma werden auf einer digitalen Anzeigetafel die Leistungen der Mitarbeiter permanent aktualisiert.
Der schwarze Gürtel erwählt uns aus geheimnisvollen Gründen.
Geheimnisvoll ist auch der Chef des Unternehmens, Señor Sonrisa, der Herr des Lächelns. Über die Lautsprecheranlage sendet er unverständliche Botschaften.
Uyao bis fose katrolu.
Mehrmals täglich konsultiert Fernando die Anzeigetafel, aber ihre Logik versteht er nicht. Er kann auch nicht nachvollziehen, warum er im Ranking immer mal wieder absackt. Ständig werden auch Mitarbeiter entlassen. Dann erscheinen wie Cheerleader gekleidete junge Frauen und trällern ein fröhliches Abschiedslied. Niemand stellt das System in Frage, das wie ein zeitgenössischer Wiedergänger des Ministeriums für Wahrheit aus George Orwells Roman 1984 erscheint. Doch statt zu rebellieren, setzen Fernando und seine Kollegen ihre ganze Kraft darein, ein gut geschmiertes Rädchen im Getriebe von Soluciones zu sein und den ominösen Señor Sonrisa zufriedenzustellen. Manchmal blitzen Kindheitserinnerungen auf, manchmal fühlt sich Fernando schwach. Dann geht er zum Betriebsarzt.
Wir werden ständig von der Anzeigetafel überwacht. Sie weiß alles über mich. Nicht, dass ich ihr etwas verheimlichen wollte, verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich brauche Ihre Tabletten, um diese verdammten Stimmen, die mich kaputt machen, zum Verstummen zu bringen.
Gerne würde man genaueres über diese verdammten Stimmen erfahren, aber Fehlanzeige. So tief dringt der Autor Eduardo Rabasa leider nicht ein in die Psychen seiner Figuren. Fernandos Frau Carla arbeitet ebenfalls bei Soluciones, und zwar in der sogenannten Armenwerkstatt. Die Armen stellen Produkte her, die als Kunst deklariert und zu satten Preisen an gelangweilte Angehörige der Oberschicht verkauft werden.
Außer der Möglichkeit, den Armen dabei zuzusehen, wie sie ihre Kreativität entfalteten, hatten die Besucher der Werkstatt Gelegenheit, die spezifischen Merkmale alltäglicher Armut kennenzulernen. Es gab nämlich einen Bereich, in dem sich hinter einer Glasscheibe immer eine arme Familie aufhielt. So konnten die Neugierigen sie in einer Situation beobachten, die ihrem natürlichen Umfeld entsprach, ohne sich der Strapaze unterziehen zu müssen, sich in die Stadtbezirke zu begeben, in denen die Armen untergebracht waren.
Der Roman »Der schwarze Gürtel« ist eine satirische Dystopie. Durch permanente Übersteigerung erzählt Eduardo Rabassa von einer postmodernen Arbeitswelt und der Brutalität gesellschaftlicher Verhältnisse, die er oft ins Groteske überdreht. Aber Figurenkonstellationen und Szenen wiederholen sich, ohne neue, andere Funken zu schlagen. Das führt zu Längen. Der Roman könnte gut und gerne 100 Seiten kürzer sein, ohne an inhaltlicher Substanz zu verlieren. Ein auktorialer Erzähler weiß alles über die Figuren. Er gestattet ihnen kaum Entwicklung. Auch Fernandos Frau Carla bleibt eindimensional. Zu sehr ist sie als die Gute gezeichnet, die viel zu spät ihren Mann vor die Tür setzt, der sie mit seiner Eifersucht malträtiert. Die stärkste Figur des Romans ist der Hausmeister José Tromundo. Er haust mit seiner Familie in einer kleinen Wohnung im Parkhaus von Soluciones. Als einzige Figur analysiert er die gesellschaftliche Situation.
Genossinnen und Genossen, erinnert ihr euch an die Zeit, als die Chefs sich vor Angst in die Hose machten, wenn sie uns mit unseren schwarz-roten Fahnen ankommen sahen? Heute benutzen wir sie als Lappen, mit denen wir die Brosamen zusammenfegen, die sie uns zuwerfen, so sie bei Laune sind.
Als treuer Sancho Panza steht der Fernando zur Seite, wird von diesem aber beleidigt, erniedrigt und sogar geschlagen. Tromundo betreibt eine Ein-Mann-Gewerkschaft. In unbeobachteten Momenten spricht er zu den nicht vorhandenen Genossen.
Ich weiß, was die Schlauen unter euch jetzt denken. Warum machen wir die Lappen nicht nass und hauen sie ihnen um die Ohren, dass ihnen Hören und Sehen vergeht? Machen wir uns nichts vor. Die Arbeitgeber sind stärker als wir. Und sehr rachsüchtig.
Eines Tages passiert es dann tatsächlich. Fernando Retencio steht auf der Anzeigetafel auf Platz 1. Er begibt sich zum Büro von Senor Sonrisa.
Als der Raum sich vor ihm auftat, wich er instinktiv einen Schritt zurück. Auf das, was er sah, war er nicht vorbereitet.
Ein offenes Ende. Ein unbefriedigendes Ende, weil es nicht überrascht. Von Senor Sonrisas erstem Kauderwelsch an ist klar, dass er nicht in Erscheinung treten wird. Das geheimnisvolle Raunen des Erzählers baut am Ende keine Spannung mehr auf. Es wirkt so, als würde mit einem Mal und ganz schnell die Luft aus dem Roman gelassen.
Karin Hutzler besprach Der schwarze Gürtel, den neuen Roman des Mexikaners Eduardo Rabassa. Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein, erschienen im Verlag Antje Kunstmann. Bücher aus Lateinamerika, schön und gut, aber es gibt auch eine sehr gute Literaturzeitschrift mit neuen Texten aus Lateinamerika und die möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Die Zeitschrift heißt Alba, sie wird in Berlin gemacht und sie erscheint einmal im Jahr. In dieser Zeitschrift findet man Erzählungen, Lyrik und Romanauszüge, außerdem literaturwissenschaftliches, Interviews und Rezensionen. Das Tolle daran ist, dass die Texte auf Deutsch abgedruckt sind, aber immer auch in der Originalsprache. Das ist natürlich meistens Spanisch, aber auch mal Portugiesisch oder Englisch und ab und zu sogar auch mal eine indigene Sprache. Man kann sich bei jedem Text also entscheiden, ob man ihn im Original oder in der Übersetzung liest. Was mir besonders gut gefällt, ist die Auswahl der Autorinnen und Autoren. In den letzten beiden Ausgaben lesen wir zum Beispiel Texte von Luis Rufato und Yuri Herrera, von Jamaica Kincaid und von Guadalupe Nettel, deren neuen Roman wir hier in der Sendung ja auch gleich noch besprechen. Das sind nicht immer, aber häufig Autoren, von denen bereits Bücher ins Deutsche übersetzt wurden, sodass man zunächst auf bekannte Namen stößt und zugleich neue Autoren entdecken kann. Außerdem wird ab und zu auch ein Bogen nach Deutschland geschlagen, etwa wenn Luis Rufato im Interview gefragt wird, wie sich denn seine kritische Eröffnungsrede bei der Frankfurter Buchmesse 2013 auf die Rezeption seines Werkes ausgewirkt hat. Oder wenn ein Gedicht von Sergio Raimondi vorgestellt wird, der dieses Jahr DAAD-Stipendiat in Berlin ist. Im aktuellen Heft finde ich besonders spannend die Entdeckung bzw. Wiederentdeckung der brasilianischen Autorin Hilda Hilst. Sie starb 2004. Auf Deutsch liegt fast nichts von ihr vor. In der Zeitschrift Alba findet sich nun ein Text von ihr, in dem Ansprache eines Du, Akta, Bewusstseinsstrom und Erinnerung, Meditation über einen alternden Körper und die Trauer über den Verlust von Berührungen zusammenfließen. Sehr beeindruckend und dabei nur ein Text unter vielen. Sehr empfohlen sei also die Zeitschrift Alba. Untertitel Lateinamerika lesen. Die Zeitschrift kann bestellt werden über die Website albamagazin.de. Diese ewige Sehnsucht der Lateinamerikaner nach Paris. Mario Vargas Llosa hat dort gelebt und geschrieben, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez und viele andere. Auch die 1973 geborene Mexikanerin Guadalupe Nettel wollte nach Paris. Dort schwor sie sich, niemals nach Mexiko zurückzukehren, sollte es dort mit den Drogenkriegen ewig so weitergehen. Doch irgendwann ging sie doch zurück. Ihre Eltern zuliebe und um die altehrwürdige Literaturzeitschrift der Universität von Mexiko weiterzuführen. Die französische Hauptstadt aber bedeutet ihr nach wie vor viel. Kein Wunder also, dass eine der beiden Hauptfiguren in ihrem neuen Roman in Paris lebt. Nach dem Winter heißt der Roman, Clemens Hoffmann hat ihn gelesen und die Autorin auch zum Interview getroffen.
Um nichts Geringeres als das Glücklichsein geht es in Guadalupe Nettels Roman Nach dem Winter. Er kommt daher als eine ruhig dahinfließende Geschichte über Freundschaft und Liebe, aber auch über Enttäuschungen und Schicksalsschläge. Also dieses ewige Beziehungsauf und Ab, das man Leben nennt, sagt die mexikanische Autorin.
You are happy for a moment and then you are not anymore.
Du bist glücklich in einem Moment und dann bist du es nicht mehr. Aber ein Verlust ist nichts Endgültiges. Nach dem Verlust findest du etwas Neues. Das ist wie ein Tanz, eine Bewegung.
So it's a kind of dance or movement.
Im Roman kommt Cecilia, eine leicht verträumte Literaturstudentin aus Mexiko, mit einem Stipendium nach Paris. Nach einigen Monaten in einer WG zieht Cecilia endlich in eine eigene kleine Wohnung. Sie liegt direkt gegenüber dem berühmten Friedhof Père Lachaise. Diese Ausgangskonstellation hat Autorin Guadalupe Nettel nicht erfunden, sondern selbst erlebt. Anfang der 2000er Jahre, als sie in der französischen Hauptstadt promovierte.
Wie Cecilia lebte auch ich damals an diesem Friedhof. Aus allen meinen Fenstern schaute ich auf Gräber. Das war eine sehr seltsame Erfahrung.
Mit den stillen Nachbarn kommt Romanfigur Cecilia bestens zurecht, hat sie doch seit ihrer Kindheit eine besondere Schwäche für Friedhöfe. Was der jungen Frau aus Lateinamerika mehr zu schaffen macht, ist der Pariser Winter und die Unnahbarkeit seiner Bewohner.
Die Menschen hatten sich seit dem Sommer sehr verändert. Dieselben Leute, die mich im Juli um 10 Uhr abends gegrüßt und eine Unterhaltung mit mir begonnen hatten, schubsten mich jetzt brüsk zum Eingang der Metro. Anstatt mich aufzunehmen wie jemanden, der ihrer würdig war, ließ mich die Stadt ihre vernichtende Ablehnung spüren. Als ob ein unsichtbares Gericht entschieden hätte, dass ich es nicht wert bin, hier zu leben.
Während Cecilia in Paris unter Isolation und Kälte leidet, scheint für Claudio die Anonymität der Großstadt ein Schutz zu sein. Nach dem tragischen Verlust seiner ersten großen Liebe lebt der Kubaner in New York. Claudio ist der Prototyp eines Latino-Machos. Er arbeitet in einem Verlag, trifft sich sporadisch mit seiner 15 Jahre älteren wohlhabenden Geliebten und verschanzt sich ansonsten in seinem an eine Gefängniszelle erinnernden Apartment an der Upper West Side.
Pflanzen habe ich keine. Alles Lebendige löst ein unerklärliches Grauen in mir aus, so wie andere sich vor einem Spinnennetz fürchten. Lebendiges ist für mich eine Bedrohung. Man muss sich darum kümmern oder es stirbt. Kurz gesagt, es raubt mir Zeit und Aufmerksamkeit. Und weder das eine noch das andere habe ich zu verschenken.
Im Roman Nach dem Winter lernen sich Claudio und Cecilia über eine gemeinsame Freundin in Paris kennen und die beiden einsamen Seelen werden für kurze Zeit ein Liebespaar. Sie schreiben sich E-Mails, schicken sich Musik-CDs und steigen mehrmals in den Flieger, um sich zu sehen. Guadalupe Nettel erzählt über das kurze Ver- und Entlieben abwechselnd aus der Perspektive beider Hauptfiguren. Sprachlich überzeugt das literarische Spiel mit den Geschlechterrollen dabei nicht immer. Wenn Claudio seine Macho-Sprüche klopft, wirkt das doch recht klischeehaft und hölzern. Was aber auch an der Übersetzung des kubanisch gefärbten Spanisch liegen könnte. Besser vermittelt sich ein zweiter Kunstgriff. Sowohl Cecilia als auch Claudio sind Fremde in Paris und New York. Guadalupe Nettel hat die Migrantenperspektive mit Bedacht gewählt.
Ich wollte über diese Leute sprechen. Sie sind ein wichtiger Teil großer Städte. Ich identifiziere mich mit ihnen. Ich war selbst eine von ihnen. Migranten sind meistens unsichtbar. Normalerweise spricht niemand über sie. Ich wollte ihnen ein Gesicht geben, eine Geschichte und eine Stimme.
In farbigen Rückblenden erfahren wir von Claudios Jugend in Havanna und Cecilias Kindheit in Mexiko. Einen großen Teil des Romans nimmt aber Cecilias Beziehung zu ihrem Pariser Wohnungsnachbarn Tom ein, einem kränklichen jungen Mann, der wie sie ein Faible für Friedhöfe hat. Tom besitzt sogar eine Bibliothek der toten Dichter.
Diese Schriftsteller in meinen Regalen haben alle gemeinsam, dass sie hier gegenüber begraben sind. Auch wenn du sie noch nicht hörst, sprechen sie die ganze Zeit mit uns. Und nicht nur sie, sondern auch die, die niemals ein Wort geschrieben haben. Wenn du das Radio auslässt, kannst du sie hören.
Tom, der glaubt, die Toten zu hören, erkrankt schwer. Cecilia, deren einzige Begleiter über lange Jahre nur Bücher waren, öffnet sich diesem rätselhaften Mann gegenüber immer weiter. Sie besucht ihn im Krankenhaus, steht ihm bei, auch als er immer schwächer wird.
Krankheiten gehören zu den traurigen Seiten des Lebens. Aber manchmal geben sie dir die Möglichkeit, dem anderen wirklich zu begegnen, Freundschaften zu schließen und tiefe Beziehungen zu haben, die den Kokon unserer Isolation durchbrechen und uns erlauben, uns wirklich mit jemandem zu verbinden.
Das lange Siechtum von Tom ist eine besonders beklemmende Passage des Buches. Nettel hat hierfür wiederum eine sehr persönliche Erfahrung ihrer eigenen Pariser Studienzeit verarbeitet, den Verlust eines engen Freundes.
Ich brauchte Zeit, um mich damit wieder auseinanderzusetzen und darüber zu schreiben. Aber dann war es wie ein Tsunami von Erinnerungen. Ich konnte nicht aufhören zu schreiben und musste die Hälfte des Textes kürzen, weil er einfach zu lang wurde.
Fast 10 Jahre lang hat Guadalupe Nettel an Nach dem Winter gearbeitet, wenn auch mit Unterbrechungen. Diese lange Schreibphase ist wohl auch ein Grund dafür, dass sich die Charaktere im Laufe des Romans wie im Zeitraffer sehr stark verändern. So wirkt es am Ende etwas unglaubwürdig, wenn Macho Claudio durch einen persönlichen Schicksalsschlag geläutert eine fast buddhistische Gelassenheit an den Tag legt und den peruanischen Schriftsteller Julio Ramón Ribeiro zitiert.
Als unvollkommene Wesen, die in einer unvollkommenen Welt leben, sind wir dazu verurteilt, stets nur Stückchen vom Glück zu finden.
For me it's a good news, you know, like.
Für mich ist das eine gute Nachricht. Krümel vom Glück liegen überall rum. Wir sollten sie nicht liegen lassen, weil es nur Krümel sind. Wir sollten sie schätzen und aufessen.
Von kleinen kompositorischen Schwächen abgesehen, ist Guadalupe Nettel eine leise, berührende, lebenskluge Geschichte gelungen. Sie entlässt uns Leser mit der tröstenden Aussicht, dass auch nach dem längsten Winter irgendwann wieder der Frühling kommt.
Clemens Hoffmann besprach Guadalupe Nettels Roman Nach dem Winter, aus dem Spanischen von Carola Fischer, erschienen bei Blessing. Die Sendung geht zu Ende. 4 neue Bücher und eine Literaturzeitschrift haben wir heute vorgestellt, und zwar den Roman Rot vor Augen von der Chilenin Lina Meruane, erschienen im Arche Verlag. Die Erzählungen vom großen brasilianischen Klassiker Joaquim Maria Machado de Assis, Titel Das babylonische Wörterbuch, Verlag Manesse. Außerdem den Roman Der schwarze Gürtel von dem Mexikaner Eduardo Rabasa, Verlag Antje Kunstmann. Und zum Schluss Guadalupe Nettels Roman Nach dem Winter aus dem Blessing Verlag.
Außerdem sprach ich mit Frank Wegner, Lateinamerika-Lektor beim Surkamp Verlag, und empfahl die Literaturzeitschrift ALBA, Lateinamerika lesen, die einmal pro Jahr erscheint. Die Musik in dieser Sendung kam vom Album Tango von Cuadro Nuevo. Alle Beiträge finden Sie wie immer auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de. Jetzt hören Sie die Nachrichten. Und um 20 nach 6 senden wir das Hörspiel am Sonntag. Heute ist das Jona, ein Hörspiel von Lothar Trolle. Für die Technik war heute Rudyard Hasel zuständig. Redakteurin am Mikrofon war Katharina Borchardt.